Ja, hallo und herzlich willkommen alle zusammen wieder zu einer neuen Verrück-Dich-Podcast-Folge. Mein Name ist Maria Theresia Dippon und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und heute auch wieder ein ganz besonderer Special Guest, nämlich die liebe Esther Rehmann. Und ich freue mich riesig, dass sie da ist. Die liebe Esther ist nämlich mit ihrem Programm und mit ihrem Motto Entfaltungscoaching unterwegs. Sie ist nämlich systemischer Coach, Spezialistin für Veränderung, Moderatorin für kreative Prozesse, hat dazu auch ein ganz tolles Programm, Be Creative, und ganz, ganz viele tolle Sachen, Podcasterin. Liebe Esther, erstmal wunderschön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Es war eine tolle Anmoderation. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Werde ich ganz rot auf einmal. Ich fühle mich schon ganz warm. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir das mal geschafft haben, hier zusammen einen Podcast aufzunehmen.
Voll, voll, richtig, richtig schön. Ja, weil wir beide, wir kennen uns ja auch schon über diverse Wege und Connections, und das finde ich auch so, so schön, dass wir dann ja auch gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier zusammen mal den Verrück-Dich-Podcast. Wir haben immer wieder so tolle Gespräche und Themen, wo wir uns austauschen, haben auch schon zusammen Wohnzimmer-Coaching-Veranstaltungen gemacht und alles Mögliche, und da war es jetzt einfach mal höchste Zeit, dass wir uns da heute hier treffen.
Das stimmt. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns in Nürnberg tatsächlich am Wanderer. Für alle, die mal in Nürnberg sind, müssen auf jeden Fall zum Wanderer und da ein Bier trinken. Und da haben wir uns abends ganz spontan oder rein zufällig seid ihr da reingestolpert.
Ja.
Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ja, es war ein cooler Abend. Ganz spontan und ganz zufällig. Und jetzt gerade in diesen Zeiten erinnere ich mich gerne an solche Abende, weil es da schon echt lange her ist.
Oh ja, das war cool. Wenn man jetzt so drüber redet, denkt man, das ist so eine gefühlte Ewigkeit. Ja,
total. Ich habe auch das Gefühl, wann war ich das letzte Mal irgendwie in der Kneipe? Aber da haben wir uns kennengelernt, ja.
Mhm. Oh, voll. Ja. Wir können uns jetzt ja auch vorstellen, wie wenn wir jetzt hier im Wanderer sitzen, entweder drinnen in dieser süßen Kneipe oder draußen auf einem wunderschönen Platz.
Das wäre, ja, genau, stelle ich mir jetzt einfach vor hier mit meinem Nicht-Bier, genau, mit meinem heißen Wasser. Das wird jetzt zu Bier und sehr gerne. Ja.
Voll schön. Aber das sprichst du ein interessantes Thema an, weil tatsächlich habe ich auch mit meinem Mann mich in den letzten Tagen darüber unterhalten, wie schön das wäre, einfach mal abends so locker wieder so irgendwo in eine Bar zu sitzen und sich zu unterhalten, weil ja, wenn man es so, ja, es kommen einfach oft so die coolen Gespräche natürlich auch in der Bar zustande, weil es natürlich so eine lockere Atmosphäre ist, man stößt an miteinander, man hat irgendwie eine Gaudi, der Feierabend ist eingeläutet. Und ich habe mich die letzten Tage, und es ist auch ganz interessant, weil wir halt jetzt gerade auch so gesagt haben, Januar ist auch so ein klassischer Monat, wo man auch oft sagt, okay, Neujahrsvorsätze, jetzt trinken wir keinen Alkohol. Und ich finde jetzt zu Corona-Zeiten ist es eh so irgendwie eher so, eher auch, also ja, es macht einen gar nicht an, sage ich mal, da was jetzt zu trinken. Oder vielleicht manche vielleicht aus Frust erst recht. Aber da habe ich mich dann auch nochmal gefragt, was löst eigentlich Alkohol aus? Weil das ja eigentlich, im Prinzip ist es ja etwas von außen, ein Substitut, wie man es ja auch nennt. Und das löst ja bei uns im Gehirn, da gibt es einen bestimmten Bereich, das ja dann ein Glücksgefühl hervorzaubert. Und wir haben das natürlich in unserer Gesellschaft schon auch sehr, sehr stark verankert, gell, mit diesem Glücksgefühl durch Alkohol, durch die Bar, durch das Zusammensein. Und da habe ich mich die Tage auch nochmal gefragt und mich auch mit meinem Mann dazu ausgetauscht, ja, braucht man jetzt die Bar oder nicht? So, als mal ketzerisch gefragt. Also, so.
Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob es die Bar ist oder nicht die Gesellschaft sozusagen. Mhm. Also in Gesellschaft zu sein. Ich glaube, da ist total egal, wo ich bin. Ob in einer Bar oder auch zu Hause. Weil ich glaube, es ist immer damit gekoppelt. Also ich kann ein Beispiel geben. Ich habe eine Zeit lang, relativ lang, geraucht. Ähnliches Gefühl wie Bier trinken oder Alkohol trinken. Und ich habe dann gemerkt, ich würde sagen, ich war nie süchtig. Ich hatte nie diesen Sucht. Also ich muss jetzt unbedingt. Aber es gab natürlich ganz klare Situationen, in denen ich es halt gemacht habe. Aber die Hauptsituation war immer mit Menschen zusammen. Ja. Also So. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich will das nicht mehr. Und dann habe ich das auch nicht mehr gemacht. Aber, und es ist bis heute noch so, es ist wirklich schon lange her, aber es ist bis heute noch so, wenn es Sommer wird, man irgendwo draußen sitzt mit einem Bierchen auf einer Wiese und man sitzt so zusammen und der Erste macht die Zigarette an, bin ich fast auch eine der Ersten, die sagt, oh, oh, du hast Zigaretten dabei? Oh, super. Mhm. Wollen wir eine rauchen? Oh, ich rauche mit. Mhm. Weil das sofort gekoppelt ist. Also ja, und deswegen, ja, ja, das glaube ich auch bei Alkohol, es ist einfach die Gesellschaft. Also ja, das steht dafür, so miteinander verbunden im Gehirn. Sitzen mehrere Leute auf einem schönen Platz, braucht es auch irgendwie, ja, was Leckeres zu trinken und das darf auch gerne Alkohol sein.
Ja, mhm, ja, das ist total, ich finde es so spannend und irgendwie witzig, dass wir jetzt auf das Thema kommen. Ja. Wir haben ja eh gesagt, wir sprechen einfach über das,
genau, was da kommt. Wir fangen mal an. Dass jetzt Alkohol das Erste wird, hätte ich auch nicht gedacht, aber gut.
Aber da sieht man wieder, dass halt, ja, das eine, das Gesellige, wie du es ansprichst, mhm, das ist halt schon da stark mit verknüpft. Und die Sehnsucht ist ja besonders auch in diesen Zeiten natürlich dann doch auch ganz stark danach da. Und man sagt so, oh, wann können wir wieder feiern, wann können wir wieder, mhm, ein Bierchen trinken, sich einfach umarmen, tanzen und so weiter. Und ja, aber das ist schon, eben sind halt interessante Aspekte, das auch mal aufzudröseln. Warum ist das denn eigentlich so? Mhm. Und eben, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht sozusagen? Das ist jetzt, wie gesagt, diese ketzerische Frage dazu. Mhm. Aber natürlich, der Mensch sehnt sich ja extrem danach irgendwie. Wir sind ja menschliche Wesen, die diese Nähe einfach suchen so.
Ja, wir suchen halt Verbundenheit, ne? Und ich glaube, ja, auch da ist es wieder das Thema im Rudel sein. Mhm. Und wenn halt das ganze Rudel Bier trinkt, dann trinke ich natürlich auch Bier. Also es, ja, ist so eine, weißt du, ich glaube, es, ja, ist sehr damit verbunden, dass man sich auch verbunden fühlen möchte. Und dann ist manchmal auch vielleicht Alkohol das, was verbindet, mhm, in dem Moment.
Ja.
Ohne dass man es hinterfragt, weil ganz ehrlich, also ich meine, alle meine Freundinnen, die irgendwie schwanger waren, wenn die dabei waren, dann haben die ja auch keinen Alkohol getrunken und trotzdem waren die dabei und die hatten trotzdem einen tollen Abend. Also
ja, ja,
natürlich geht es auch ohne. Also auf die Frage, geht es auch ohne? Natürlich geht es ohne, wenn du einen anderen Grund hast und eine andere Motivation. Ja. Natürlich geht es ohne.
Ja.
Bei vielen, vielleicht auch nicht bei allen, aber ich würde tippen, es geht natürlich ohne. Aber die Frage ist, was ist die Motivation, es nicht zu tun? Gehöre ich dann noch dazu oder nicht? Oder was passiert denn dann? Wie viele Leute sagen, hey, warum trinkst du denn jetzt nichts? Hey, was ist denn mit, ja, dir? Ja, also ich meine, da schließe ich mich auch nicht aus. Ich habe das, glaube ich, selber auch schon mal zu jemandem gesagt. Und gesagt, ja, komm, trink doch jetzt noch einen Schluck und so.
Ja.
Aber,
ja,
derjenige wollte nicht. Und ich dachte, hey, warum will der denn jetzt nicht trinken? Was ist das denn?
So. Ja, kenne ich auch total dieses, wenn man so, man sitzt am Tisch und wenn dann jemand Wasser trinkt und man selber trinkt dann eben ein Bier oder ein Wein, dann fühlt man sich sogar ja manchmal sogar von dem, der Wasser trinkt, so getriggert und denkt so, jetzt trink doch du auch was und ich will mich da, genau, jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen, weil ich jetzt Alkohol trinke oder beziehungsweise, dass man sogar jemand anderem, der Wasser trinkt, das Gefühl gibt, hey, du ziehst die Stimmung jetzt runter, wenn du nicht mitmachst. So.
Ja, genau, weil, genau, und das ist, glaube ich, aber wirklich ein gesellschaftliches Thema, weil Alkohol mit so vielen Dingen verbunden ist und meistens halt mit sehr vielen positiven Sachen. Mhm. Also wie alle sind ausgelassen, man lacht viel, alle sind ein bisschen entspannter. Ich glaube, das verbinden wir auch mit Alkohol und dadurch ist natürlich jemand, der Wasser trinkt, im ersten Moment sehr langweilig, weil man denkt, ja, toll. Du hast ja jetzt heute auch wahrscheinlich gar nichts zu lachen, wenn du jetzt hier keinen Alkohol trinkst, was ja totaler Unsinn ist, aber.
Ja. Aber so ist es halt irgendwie geprägt oder so gebrandmarkt, mhm, schon fast. Ja. Also ja, lass uns doch da mal ein bisschen weiter einsteigen, weil ich finde das ein total, ja, interessantes Thema und ich glaube, die uns jetzt vielleicht auch privat eher kennen, jetzt nicht in unserer Coach-Rolle, sage ich mal, wo man ja oft, wenn man immer so in seiner Coach-Rolle bei Instagram und Co. gesehen wird, dann denken, glaube ich, immer viele, ja, wie, jetzt ist sie ja total verändert, jetzt trinkt sie keinen Alkohol mehr, jetzt ist sie nur noch Happy Mood und Morgenroutine und Yoga. Und ja, das, ich finde es dann immer irgendwie auch schade, wenn man in so verschiedene Schubladen gesteckt wird. Und zum einen, dass wir uns ja auch entwickeln, zum anderen aber auch, dass wir halt einfach Mensch sind und dass wir auch einfach unser Leben leben mit allem, was dazugehört. Nur, dass wir jetzt halt vielleicht immer über die Dinge sprechen, uns bewusst geworden sind. Und einfach, ich glaube, das Wichtige ist ja beim Thema Alkohol, bin ich süchtig danach oder entscheide ich mich auch da bewusst zum Beispiel, mhm, dafür? Und warum? Mhm. warum möchte ich es oder möchte ich es nicht sozusagen. Und
ja, also ich glaube auch zum einen halt das, also dass ich immer eine bewusste Entscheidung treffe und weiß, warum ich die Dinge tue. Und ich glaube, da kann sich jeder mal hinterfragen und überlegen, wenn ich irgendwie abends immer ein Bier trinke oder immer ein Glas Wein, mache ich das schon, weil es eine Gewohnheit ist, oder mache ich das wirklich, weil ich mich bewusst dazu entscheide, das zu tun? Ich glaube, da werden manche auch aufwachen und denken, oh, nee, das ist eigentlich schon irgendwie so normal, habe ich mir gar keine Gedanken mehr zugemacht. Und auf der anderen Seite steckt da halt super viel Bewertung hinter, ne? Also alle bewerten halt alles.
Ja.
Und man selber bewertet sich ja auch noch. Also da sind wir halt bei dem Thema. Und da, das ist halt riesig einfach. Also dieses Bewertungsthema ist so groß. Und wenn ich jeden Abend ein Bier trinken will und das total bewusst mache, ja, dann ist das mein Leben und dann muss ich das selber entscheiden, ne? Also.
Wie würdest du denn sagen, also wie war Alkohol bei dir? Wann wurde das Thema sozusagen Alkohol und was hat es mit dir gemacht? Also womit verbindest du oder hast du Alkohol so verbunden dann?
Ja, das ist ganz interessant. Ich komme ja vom Land und ich würde tippen, dass wenn man so vom Land kommt, man vielleicht ein bisschen früher schon mit Alkohol in Berührung kommt.
Yes.
Oder? Also du kommst ja auch aus so einem Dorf. Und auch schnell mit hartem Alkohol tatsächlich in Berührung kommt. Keine Ahnung, also jedes Dorffest, ich würde sagen so ab 14, glaube ich, durfte ich auf so Dorffeste gehen. Und dann wurde halt Bier oder Schnaps getrunken.
Ja, oder Peng hieß es.
Oh Gott, nee, sowas kenne ich jetzt nicht. Aber also es wurde Bier oder Schnaps getrunken und eigentlich so Longdrinks oder sowas oder so das Cocktails oder so, das gab es dann erst, wenn man so mal rausgefahren ist. Aber es gab es jetzt bei uns. Oder die Sektbar. Na, Entschuldigung, natürlich, es gab noch die Sektbar.
Das stimmt, die gab es bei uns auch.
Ja, mit ekligen Sekt, aber gut. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass wir dann schon in der Sektbar standen und mal die ein oder andere Runde Schnaps getrunken haben. Also schon relativ früh. Aber mein Bezug war eigentlich immer so, ja, dass ich mich schon unter Kontrolle hatte. Also ich habe selten einen Kontrollverlust gehabt. Nicht, dass es den nicht auch mal gab. Also ja, den gab es schon auch mal, aber dann eigentlich eher auch immer in einem geschützten Rahmen und nicht auf solchen Festivitäten. Da haben meine Eltern schon auch immer sehr drauf geachtet und haben mir schon auch gesagt, also du kannst machen, aber mit Sinn und Verstand bitte. So, ne?
Ja.
Und das fand ich, war dann eigentlich ganz gut, weil dadurch gab es nie ja irgendwie eine Sache, wo man denkt, oh Gott, wie konnte ich nur? Und andersherum war es halt sehr bewusst und ja, spaßig. Aber klar, ich meine, wenn ich überlege mit 14 so, da denke ich mir halt auch, oh, ist eigentlich auch krass, aber gehörte irgendwie so dazu.
Was hat dir dann der Alkohol gegeben sozusagen?
Ich glaube, mit 14 tatsächlich ein bisschen Mut. Mut, ein bisschen auf jeden Fall Verbundenheit. Ja, und Ausgelassenheit, glaube ich. Also, ja, Spaß.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, es ist schon sehr stark gekoppelt mit dem Thema Selbstbewusstsein. Und wenn ich was trinke, dann kann ich auch ausgelassen tanzen.
Ja.
Das kann ich heute auch wunderbar ohne. Aber ich glaube, so mit 14 war das gekoppelt. Aber nicht, weil ich das so erlebt habe, sondern ich glaube, weil man mir das so erzählt hat. Also, weil ich dachte, dass das so ist.
Ja.
Nicht, weil ich es aktiv gespürt habe. So, okay, ich kann wirklich nur tanzen, wenn ich jetzt irgendwie 2, 3 Bier getrunken habe. Das habe ich nicht so bewusst wahrgenommen, sondern eher, okay, wenn wir hier tanzen wollen, dann müssen wir halt auch vorher mal 2, 3 Bier trinken, sonst geht das irgendwie nicht.
Dann hat man die Legitimation dann sozusagen.
Genau, dann darf man auch.
Ja. Das ist schon ganz spannend, wenn man es halt wieder dann von der, ich sag jetzt mal, Metaebene betrachtet, so. Okay, wir wünschen uns, mutig zu sein, selbstbewusst zu sein, zu tanzen, dazu zu gehören. Und dann hat man gelernt, so Verhaltensebene, okay, ich trinke Alkohol, dann darf ich tanzen, dann habe ich Spaß. Und mein Selbstbewusstsein wird gestärkt und vielleicht wird man noch von irgendwelchen Männern dann angelächelt oder findet irgendwie vielleicht auch seine Liebe oder wie auch immer. Oder zumindest, was dann ja auch oft dazu kam, also das kenne ich einfach aus eigener Erfahrung, dass ich dann auch oft so dieses Anerkennungs- und Bestätigungsthema einfach da dann später auch vor allem dazu kam. Weil man dann ja gemerkt hat, man ist dann so, es fallen, sage ich mal, die Grenzen, man tanzt, man fühlt sich selbstbewusst irgendwie dann in dem Moment, wenn man so schon leicht angetrunken ist und ist, wie du sagst, mutiger. Und dann kriegt man auch Bestätigung dann auch noch. Das kommt dann noch so dazu, dass irgendwie, dass sich die Männer angefangen haben, mit einem zu flirten oder andersrum und man irgendwie da auch mehr aus sich rausgegangen ist. Und ich finde, das gehört dann auch noch zu dieser Konditionierung, die man dann sozusagen trainiert. Dass man später dann ja dann irgendwie auch immer so denkt, okay, ich gehe in den Club und dann nur so finde ich vielleicht auch jemand oder nur so kriege ich meine Bestätigung und Anerkennung. Wie würdest du das so sagen?
Ja, also unterschreibe ich so. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt zum Thema Anerkennung, ich erinnere mich noch so, ich konnte ganz gut Schnaps trinken. Also das konnte ich
vertragen so.
Konnte ich vertragen und ich konnte den trinken. Ich kannte auch welche, die konnten das nicht und ich konnte das. Und damit habe ich ja auch irgendwie beeindruckt.
Ja, war bei mir auch.
Guck mal, was die trinken kann. So, guck mal, was die verträgt. Ne? So.
Ja.
Und das hebt dich ja dann, wenn man so jung ist, das hebt dich dann ja schon hoch. Ja. Oder wenn du ein Bier exen kannst. Es ist jetzt total bescheuert, aber wenn du ein Bier exen kannst, dann, also, und dann klatschen alle so.
Ja.
Wenn ich das heute sehe, denke ich mir, Leute, was ist denn los mit euch? Aber in dem Moment ist das halt ganz viel Bestätigung, ganz viel dazugehören, dabei sein. Weil was ist denn, wenn du es nicht machst? Was ist denn, wenn du daneben stehst, alle trinken und du trinkst nicht?
Ja.
Natürlich gucken dich, irgendwer guckt dich auf jeden Fall an und sagt, ja, was ist denn mit dir? Ja, traust dich nicht oder willst du nicht oder darfst du nicht, weißt du so. Und dann kommen gleich, und ich glaube, dagegen zu halten, das ist ja eigentlich die Kunst.
Ja.
Und für alle die, die das zu damaligen Zeiten oder auch heute, für alle die, die das schaffen, das sind eigentlich die Mutigen. Das sind die, die richtig mutig sind, weil die halten dagegen, die bleiben sich treu und die sagen, nö, ich mach das nicht und ich will das auch nicht. Und wir haben uns irgendwie vermeintlich Mut angetrunken, aber wir waren nie mutig.
Ja.
Was, das ist nicht mutig. Mutig ist, wenn ich es wirklich nicht mache und wenn ich dagegen halte und wenn ich sage, nee, ich will es nicht und es dann auch trotzdem nicht mache und mich vor allen Dingen dann auch nicht runterziehen lasse davon. Und ja, also das hatte ich da irgendwie damals dann nicht so gesehen. Ja. Ich dachte dann so, nee, ach, da mache ich jetzt mal mit.
Ich würde da gerade mal einen kleinen Sprung machen an der Stelle, weil es gerade ganz gut passt. Ich habe heute vorher habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem, wo sie mir beschrieben hat, dass sie sich gefühlt am Gehalttropf befindet. Also wenn man es jetzt auf die Arbeitswelt bezieht, also sie befindet sich gerade noch in einer Arbeit, wo sie eigentlich merkt, sie kriegt jetzt zwar super viel Kohle, sie hat eine super Position, eigentlich alles top, aber sie ist einfach innerlich nicht in Fülle, sie hat eigentlich keine Lust mehr und das Einzige, was sie liebt, ist, mit den Menschen an sich zu arbeiten, aber sie merkt halt, sie will aber was anderes machen und sie hat ganz andere Interessen etc. etc. Fühlt sich auch entleert vom Sinn und so weiter. Und ich fand es so spannend, weil sie hat selbst dieses Bild benutzt, sie hängt quasi am Tropf. Das Gehalt, die Arbeit ist ihr Tropf. Und sie hat mich dann nämlich auch gefragt, wie schaffe ich es, davon wegzukommen? Weil die größte Angst von ihr ist nämlich, wenn sie zum Beispiel kündigen würde, wenn sie was anderes machen würde, ihre Sicherheit fehlt ihr, die Anerkennung, ihre Zugehörigkeit, also all die Themen, die wir jetzt gerade, sag ich mal, beim Thema Alkohol besprochen haben.
Ja, sich dort auch wiederfinden. Ja.
Ja. Also lass uns doch vielleicht da mal hinspringen, weil dann da kommen wir auch zu der Verknüpfung auch mit dem, was du ja auch als Coach machst, Menschen bei Veränderung zu helfen. Was würdest du da sagen, jetzt gerade wenn man das auch so vergleicht?
Na, es sind halt Urbedürfnisse, die haben wir halt alle. Vielleicht unterschiedlich ausgeprägt, aber wir haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Das sind einfach unsere Bedürfnisse, unsere menschlichen Bedürfnisse. Und die finden sich an allen Ebenen wieder. Und gerade natürlich in Bereichen wie Beruf, werden auch viele von diesen Bedürfnissen genährt. Und ich glaube, oft merken wir nicht, dass eigentlich alle meine Grundbedürfnisse über den Beruf genährt werden. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo man so merkt, oh, okay, ah, ich merke irgendwie, nee, das ist es nicht mehr. Weil vielleicht habe ich einen Podcast gehört und da stellt jemand die Frage, was ist denn eigentlich dein Zweck der Existenz so? Warum bist du eigentlich auf der Welt? Und ich merke auf einmal, ich kann es gar nicht beantworten. Ich weiß das gar nicht. Und das ist dann der Moment, wo die Veränderung beginnt. Und das ist das. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich sehr viel mit dem Prozess der Veränderung. Und es gibt dieses 7-Phasen-Modell von Richard K. Streich. Es wird eigentlich im Change Management benutzt. Kann man aber auch sehr gut aufs Leben transferieren. Und da ist die erste Phase der Schock. Und dieser Schock ist, wenn man aufwacht und merkt, oh, ich hänge am Tropf. So wie sie jetzt. Oh, was ist das für ein Beutel? Wo kommt dieser Beutel her?
Ja.
Hä, und warum steckt da eine Nadel in meinem Arm? Ja. Und wer hat die da überhaupt reingemacht? Ja. Und dann die Frage, und wie kriege ich die wieder raus? Ich will diese Nadel nicht. Und eine Nadel, also wie sie das auch beschreibt, die Metapher ist toll, weil die steckt da in meiner Haut und die tut wahrscheinlich auch weh. Aber gleichzeitig kommt halt das, was ich brauche, um zu leben, kommt da irgendwie raus. Es fließt da lang und ich kann es richtig beobachten. Und es ist wie so eine Schockstarre, ne? Du wachst halt auf und denkst, okay, ach, das ist es, alles klar. Und das, was dann meistens passiert, ist, dass man in die Verneinung geht und sagt, ach ja, aber ist doch super, ist doch toll. Guck mal, der Tropf, der ist immer voll, da kommt immer was raus. Mit dem Tropf kann ich mich doch super bewegen. Ist doch alles cool. Ich bin doch sicher, ich kriege Anerkennung, ich habe tolle Kollegen. Ja, also man findet alle tollen Gründe, warum das doch eigentlich super ist so. Und das ist es ja auch. Aber trotzdem scheint ja irgendwas da gewesen zu sein, irgendein Punkt, wo man halt keine Antwort drauf hatte, wie du gerade beschrieben hast und ich auch immer wieder bei meinen Klienten erlebe, die sagen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich auf der Welt bin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich kenne meinen Sinn nicht.
Ja.
Es erfüllt mich nicht. Und wenn ich sozusagen nicht über die Verneinung hinüberkomme, also so diese Schwelle übertrete und sage, okay, aber jetzt gucke ich mal wirklich hin, dann wird es halt schwierig mit der Veränderung, weil dann wirst du immer wieder zurückrutschen sozusagen und kommst da nicht raus. Aber dieser Wunsch, ich will eigentlich kündigen, ich will diesen Tropf abmachen, der wird immer lauter. Der wird so laut irgendwann, dass das nicht mehr nur in meinem Kopf ist, sondern dass auch mein Körper reagiert. Irgendwann werden körperliche Beschwerden kommen. Irgendwann wird irgendwo dir irgendwas wehtun. Lass es, du wirst Zähne knirschen, du kriegst Spannungskopfschmerzen, du hast immer einen versteiften Nacken. Ich hatte damals, weil meine Geschichte auch genauso ist, dass ich irgendwann aufgewacht bin und dachte, boah, nee, 12 Jahre Angestelltenverhältnis bei dem einen Arbeitgeber, bei dem ich immer arbeiten wollte. Ja, cool, aber eigentlich, nee. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich konnte irgendwann nicht mehr laufen. Ich hatte einen eingeklemmten Nerv in meiner Leiste und bin dann zum Osteopathen und dann sagte die zu mir, naja, sie stehen halt irgendwie nur noch auf einem Bein, ne?
Ja.
Ich dachte so, oh, wow, ja, stimmt. Das eine Bein ist mein privates und das andere Bein ist mein berufliches. Und das berufliche funktionierte so nicht mehr. Und das hat mein Körper mir gezeigt.
Und wie war das dann für dich? Also wenn du da jetzt nochmal selber in deinen eigenen Prozess gehst, der Veränderung, was war dann? Also was ist dann passiert? Sag ich mal, dann bist du zwar in dieser Erkenntnis und jetzt zum Beispiel wie in dem Gespräch, wo ich gerade erzählt habe, sie ist sich ja auch schon dessen bewusst. So, ich will da weg. Dann kommt ja sozusagen schon die nächste Phase. Also was war dann bei dir sozusagen?
Genau, dann kommt die dritte Phase und das ist die rationale Einsicht. Also rational habe ich erkannt, oh ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich laufe nur noch auf einem Bein, so ich stehe nur noch auf einem Bein. Und wie jetzt bei deiner Klientin, die rationale Einsicht, ich sehe das, ich weiß, was das ist und ich weiß auch, dass ich das nicht mehr will. Aber die Herausforderung dabei ist, dass es halt nur rational ist. Und wenn man sich das, man kann sich das vorstellen wie so eine Achterbahn. Man fängt unten an mit dem Schock, dann fährt man nochmal so hoch auf die Spitze, da ist dann die Verneinung. So, man fährt nochmal, man gibt nochmal alles, so ja komm, alles Positive holt man nochmal raus. Und dann steht man so oben auf der Verneinung und dann sieht man die Schlucht, wie das so runtergeht. Und bei einer Achterbahn würden jetzt manche sagen, boah geil, das ist der geilste Moment, weil da habe ich am meisten Bauchkribbeln.
Ja.
Und andere, die vielleicht gezwungen wurden, in diese Achterbahn zu gehen, denken sich, nee, nein, stopp, auf gar keinen Fall fahre ich da jetzt runter. Und die rationale Einsicht ist, wenn man gerade so runterfährt und merkt, okay, es gibt kein Zurück mehr. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Und das ist der Moment bei mir gewesen, wo ich zum Beispiel dich kontaktiert habe, weil du ja auch ein Teil meiner Veränderung warst.
Was mich
und auch
sehr
immer
freut.
Noch bist. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe das jetzt rational erkannt. Ich weiß, ich will hier irgendwas nicht, aber ich merke auch, dass mein Handlungsspielraum hört jetzt auf.
Ja.
Ich komme jetzt gerade gefühlt nicht weiter. Und das ist auch das, was deine Klientin beschreibt. Ich sehe das, aber wie kann ich jetzt diese Nadel hier rausziehen?
Ja.
Wie geht das? Und da geht es halt los, dass eigentlich da Coaching auch beginnt oder Coaching sehr stark helfen kann, weil wir brauchen einfach andere Perspektiven. Weil sie guckt jetzt von sich auf diese Nadel. Wenn sie aber mal die Perspektive der Krankenschwester einnehmen würde und zum Beispiel die Krankenschwester kommen würde und sagen würde, ja, ist doch gar kein Problem, wir ziehen die hier einfach raus.
Richtig, ja.
Dann würde das für sie ganz anders wirken, aber sie kann sich ja da nicht reinversetzen, weil sie ist nicht die Krankenschwester. Und im Coaching können wir helfen, diese Position mal einzunehmen und einfach in einem sicheren Raum zu schauen, was würde denn passieren, wenn? Und in meinem Fall, wie schon gesagt, haben wir dann angefangen zu arbeiten. Und dann ist, glaube ich, wirklich einer der größten Punkte ist, dass man jetzt auch nicht den Stopp-Button drückt und sozusagen die Achterbahn so auf dieser Runterfahrt so aufhört zu fahren.
Das wäre ein harter Aufprall.
Genau, sondern dass man sie weiter runterfahren lässt.
Ja.
Und das ist was, glaube ich, das ist für ganz viele super, super schwierig, sich in dieses Tal der Tränen, so wird es auch genannt, es ist aber eigentlich die Phase des Loslassens, da reinzufahren.
Ja.
Und ich weiß nicht, du wirst es kennen, wenn wir Klienten haben in unseren Sitzungen, kommt es ja auch schon mal zu Tränen.
Ja.
Also, dass einfach Emotionen aufkommen. Und das Erste, was viele machen, ist, oh, Entschuldigung, oh nee, Entschuldigung, jetzt weine ich, oh, ich möchte gar nicht weinen. Ich hole mal schnell ein Taschentuch. Und das, was sie machen, ist, sie versuchen, über diese Phase hindrüber so zu fahren.
Ja.
Weil das haben wir so, viele von uns haben das so gelernt. Wenn wir traurig sind, sprechen wir da nicht drüber und so weiter. Aber es ist so, so wichtig für die Veränderung, dass wir da reinfahren. Und vor allen Dingen, dass wir da bleiben. Und dass wir uns das da angucken, was da ist. Und dass wir das auch spüren. Also dass dieses Gefühl von, was ist denn, wenn ich jetzt diese Nadel ziehe? Das wird ja wehtun. Und dass ich auch dieses Gefühl einfach ausschöpfe. Weil nur wenn ich das mache, kann ich auch das Neue beginnen. Vorher geht das nicht. Das wird mich immer wieder heimsuchen sozusagen.
Ja.
Ja, und das merke ich auch in meiner eigenen Veränderung, dass es auf allen Ebenen, ne? Nicht nur beruflich, es gibt ja zigtausend Veränderungen, die wir in unserem Leben durchleben. Ob das irgendwie eine Trennung von einem Partner ist oder ob das familiäre Veränderungen sind und so weiter. Und ich merke, dass ich bei manchen Veränderungen, die ich in meiner Vergangenheit durchlebt habe, dieses Loslassen irgendwie übersprungen habe. Und das begegnet mir halt heute manchmal dann noch. Und dann denke ich manchmal so, da gehst du wohl nochmal zurück. Also da musst du noch mal hingucken.
Super schön, wie du es beschrieben hast. Also ich denke, das ist für einige nochmal einfach super, das so, ja, zum einen dieses Modell mal zu haben, so wirklich, wie man sich das auch einfach vorstellen kann und auch mit den schönen Bildern, sage ich mal, mit der Achterbahn und wo man halt auch wieder erkennen darf, dass man ja selber die Achterbahn steuern darf. Weil viele denken halt, ich sitze da einfach nur drin und ich lasse alles über mich ergehen oder es wird dann halt, wie heißt das, wilde Mausfahrt und hin und her geschaukelt. Oder man sagt halt, wie du sagst, ich entscheide mich bewusst, den Prozess zu durchfahren, zu durchlaufen. Aber ich möchte gerne das Steuer irgendwo auch mit begleiten oder mit an der Hand haben, auch wenn ich weiß, vieles Ungewisse kommt, vieles ist, was ich nicht rational steuern kann, aber dass ich zumindest das Gefühl habe, ich bin hier da, es ist mein Leben und ich nehme das jetzt gerade in die Hand und ich lasse mich drauf ein, ganz bewusst. Und wie du sagst, dass es dann halt auch wichtig ist, sich Raum und Zeit zu nehmen, da wirklich jede Phase gut zu durchlaufen. Und was ich auch schön finde, was du ansprichst, ist, auch wenn man vielleicht mal bei etwas drüber gefahren ist, so schnell, wenn man dann achtsam ist, dann kriegt man auch die Hinweise, wo man so schnell drüber gefahren ist und geblitzt worden ist.
Ja.
Und dann heißt es, okay, bitte nochmal zurück. Und
Ja, und wo man auch noch mal buddeln muss, ne? Manchmal
ja.
ist ja auch vielleicht der Weg da schon gewesen und man denkt so, ja, hä, wieso? Aber ich habe es gar nicht gesehen, dass es da noch weiter ging nach unten. Da war doch gar nichts. Dann hat man sich vielleicht in den letzten Jahren auch schon einen ordentlichen Berg dahingeschaufelt,
Ja.
den man halt jetzt auch mal wieder zurückschaufeln darf. Also,
Richtig.
und das ist wirklich was, und ich arbeite jetzt in meinen Coachings sehr viel mit dieser Veränderungskurve und mache auch immer wieder Standortbestimmungen sozusagen. Wo
Ja.
stehst du denn gerade?
Ja.
Und man merkt auch, dass es so von Lebensbereich zu Lebensbereich total unterschiedlich ist.
Ja.
Manchmal denken wir ja jetzt wahrscheinlich auch wie bei deiner Klientin, wenn ich sie jetzt fragen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, boah, ja, es ist alles irgendwie total, ich weiß überhaupt nicht, es ist alles so ganz neblig. Ich sehe gar nichts so richtig, ne? Habe ich oft das Gefühl, auch bei Klienten, dass es so, man kann es nicht so fassen. Aber wenn man sich einzelne Lebensbereiche, und du arbeitest ja auch gerne mit dem Rad des Lebens,
Ja.
wenn man sich wirklich alle gleichzeitig anschaut und mal von Lebensbereich zu Lebensbereich geht und es mit der Veränderungskurve vergleicht, dann sieht man, ach, in dem einen Lebensbereich bin ich schon vielleicht in meiner Entfaltung. Ja, da bin ich schon so aus dem, da bin ich schon irgendwie aus meiner Veränderung raus, da ist alles super. Und bei dem anderen merkt man, oh, nee, da bin ich, glaube ich, in der rationalen Einsicht. Und oh, wenn ich jetzt da bin, dann heißt das ja, dass die nächste Phase die Loslassen-Phase ist. Das heißt, das wird jetzt noch mal emotional und da muss ich noch mal eine Stufe tiefer gehen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich total gut darauf vorbereiten und kann das ganz bewusst machen. Und das, was aber die meisten machen, ist, sich das halt nicht bewusst zu machen. Und dann überrollt es mich.
Ja, da kommt
Und
sogar die Klatsche so.
dann kriegt man die Klatsche, ob körperlich oder mental, total egal. Dann kriegt man so die Klatsche und dann liegt man da so auf dem Rücken, ne, alle Viere von sich gestreckt und man weiß nicht mehr, wie man aufstehen soll. Und das fokussiere ich sehr stark in meiner Arbeit mit meinen Klienten, dass mein Ziel eigentlich ist, dass jede weitere Veränderung in der Zukunft dann auch Spaß macht. Und man einfach weiß, okay, ich weiß, wie so eine Veränderung läuft. Sie ist thematisch immer was anderes, aber vom Prozess her ist sie eigentlich immer dasselbe. Und ich weiß, wie ich mich in den einzelnen Phasen verhalten kann, was ich tun kann, welche Handlungsoptionen ich habe. Und dann kann ich jede Phase in aller Ruhe so durchleben, wie ich es in dem Moment brauche. Und ja, das ist auf jeden Fall der beste Umgang mit all diesen Veränderungen, ja, weil ja, wir kommen nicht drum herum.
Ja, und also es ist schön, wie du es beschreibst, dass man halt auch natürlich dann, wenn man dann wieder in einem Lebensbereich ist, wo es kommen wieder neue Herausforderungen, es kommt wieder ein neuer Gipfel vielleicht, aber man hat einfach schon Tools in seinem Rucksack, man hat halt schon aus den anderen Tälern gelernt, wie ich wieder den Berganstieg bewältigen kann. Also sind wir auch wieder bei dem Thema Resilienz. Also man hat schon mal. Man hat irgendwie vielleicht eine Federung, man hat irgendwie ein Tool, das einen irgendwie schneller hochbringt, und man sich hochziehen kann. Das finde ich immer noch mal ganz wertvoll. Also warum auch Veränderungen also so wichtig sind, so zu durchlaufen, damit ich halt eben auch dann später daraus geschöpft habe sozusagen. Jetzt hört sich das natürlich für viele so wahrscheinlich an, so ja, okay, ihr beschreibt das jetzt so easy, ich gehe mal einfach schön durch jede Veränderung und jetzt sage ich mal eine Kündigung, okay, kein Thema, ich habe ja meine Tools und so weiter. Kannst du da vielleicht nochmal irgendwie sagen, entweder von deiner persönlichen Geschichte auch, was war dann für dich dann trotzdem die größte Herausforderung, diese Veränderung wirklich bewusst zu durchleben?
Also die größte Herausforderung waren eigentlich meine Grundbedürfnisse. Das Sicherheit, Anerkennung. Und dass ich all diese Grundbedürfnisse jahrelang über meinen Job gedeckt wurden und zufriedengestellt wurden auch. Und ich habe das immer so ein bisschen so empfunden, wie als würde ich mich jetzt trennen von meinem Partner. Und dann, ja, was ist dann, wenn man sich trennt? Dann muss man das entscheiden, ne? Das ist ja schon mal das Erste. Man hat da so ein Gefühl und irgendwann muss man sagen, okay, jetzt mache ich's. Und dann kommt ja dieser ganze Rattenschwanz. Okay, wenn ich mich jetzt trenne, ja, ziehe ich dann aus? Zieht er dann aus? Oh Gott, da muss ich meine ganzen Sachen packen. Ja, was gehört denn mir? Was gehört denn ihm? Also solche Sachen. Und dann geht's ja schon los. Dann denkt man ja, nee, ist mir zu viel, will ich nicht. Und schwupps ist man wieder raus. Und warum? Ja, weil das ist die Sicherheit, ne? Dass man so denkt, okay, dann kriege ich ja gar kein Geld mehr. Ja, von wem kriege ich denn dann Geld? Ja, dass es eine Arbeitslosenversicherung gibt, in die ich ja 12 Jahre eingezahlt habe und auf die ich auch erstmal ein Recht habe, sozusagen. Darüber habe ich dann gar nicht nachgedacht. Also es stand gar nicht in meinem... Und als ich dann so darauf gekommen bin, ach ja, da gibt es ja eine Absicherung, war dieses Sicherheitsthema dann erstmal schon so, ja, okay, Geld ist eigentlich erstmal nicht das Problem. Und dann geht es weiter. Was sagen die Kollegen? Ja, was sagen die, wenn ich jetzt auf einmal sage, ich habe gekündigt? Ja, was sollen die denn sagen? Gar nichts sagen die. Dann sagen die vielleicht, ja, schade. Oder, oh, ja, boah, wie mutig, dass du das machst. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Ja. Das habe ich eigentlich am meisten gehört. Ja,
ging mir auch so, ja.
Dass Leute mich dafür, dass ich super viel Anerkennung dafür gekriegt habe, was, wo ich dachte, dass ich das jetzt verliere.
Ja.
Dabei habe ich viel mehr bekommen als jemals zuvor für diese Entscheidung. Ja, und ich glaube, es ist halt ein, sich A, erstmal damit auseinanderzusetzen, was ist denn das, was da so wehtut? Also sind das meine Grundbedürfnisse, von denen ich jetzt Angst habe, dass sie nicht mehr gedeckt werden? Oder gibt es da irgendwelche versteckten Dinge noch, Glaubenssätze, die jetzt mich hindern daran, das zu tun? Und sich das einfach sehr genau auch mit Hilfe eines Coaches oder einer Freundin oder einem Partner oder wem auch immer anzuschauen. Und dann Step für Step, ganz langsam. Ja. Man muss ja nicht sofort alles machen. Man muss nicht sofort die Kündigung schreiben und die in den Briefkasten werfen, sondern das ist ein Riesenelefant, der auf einmal da vor einem steht. Man hat eine Riesenangst und denkt, Gott, was ist denn jetzt los? Und dann ganz ruhig ein- und ausatmen und Step für Step sich diesen Riesenelefanten vornehmen und gucken, was ist der, was hat der. Und am Ende geht man ja aus seiner Komfortzone.
Da muss man dann irgendwie dann doch raus, gell?
Da muss man halt raus, so.
Ja, ja, ja.
Und da muss man halt dann auch mal kurz durch die Angst.
Ja,
ja. Und ich kann immer nur den Tipp geben, nicht alleine da durchzugehen, sondern sich Hilfe zu holen und Menschen, die einen gut tun.
Was hat dir da am meisten geholfen, dann wirklich diesen konkreten Schritt zu machen? Also wirklich ganz sich dieser Angst zu stellen und in den Freefall, sage ich mal, Tower und los geht's.
Ja, was hat mir am meisten geholfen? Na, ich glaube, diese ganz, der rationale Blick auf die Tatsachen. Weil da ist so viel Emotion und diese Emotionen, die machen uns so blind und die machen uns so, oh, das ist auch schön, das gehört auch dazu, aber sozusagen das wieder auf so eine rationale Ebene zu kriegen und zu gucken, okay, was ist denn da alles? Und dann Step für Step jeden Punkt neu zu programmieren eigentlich. Ja. Vorher war halt so, okay, Gehalt gleich Sicherheit. Okay, das ist mein Glaubenssatz, Gehalt gleich Sicherheit. Aber wer sagt denn, dass nur Gehalt mir Sicherheit bringt? Ja. Wer sagt das denn? Und dann merkt man ja, ach, das sagt mir ja gar niemand, das sagt ja nur ich mir. Und dann ja, was könnte denn noch Sicherheit sein?
Richtig, ja.
Und dann hatte ich für mich den Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich vertraue darauf, dass es gut wird, dass es sich schon regeln wird. Also Vertrauen gleich Sicherheit.
Ja.
Und dann ist es natürlich nicht, dass man sofort dran glaubt und denkt, ja, ja, super, ne? Jetzt habe ich das hier umprogrammiert. Und es ist ganz viel Arbeit mit sich selbst.
Ja.
Immer wieder ins Gespräch zu gehen, auch immer wieder sich der Angst zu stellen. Und ich kann auch sagen, also nicht jedes Coaching, nicht jede Coachingstunde mit dir habe ich vorher gedacht, juhu, heute ist es wieder soweit, ich darf mich wieder mit mir selbst beschäftigen. Sondern ich habe auch manchmal gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, kann es nicht einfach endlich vorbei sein.
Ja.
Und das ist aber die Angst, die da spricht und sagt, so komm bitte wieder aufstehen, bitte wieder einen Schritt nach vorne gehen, bitte aus der Komfortzone austreten, vielen Dank. Und ich kann nur sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin und würde nicht das Leben so führen, wie ich es führen will. Und ich kann natürlich, ich habe immer noch 1000 Ängste, ja, und habe 1000 Momente, wo ich sage, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Aber ich bin immer wieder einen Schritt weiter als gestern.
Ja.
Und ja. Ich weiß heute mehr, als ich vor einer Stunde wusste, ja. Also es ist einfach so.
Ja.
Und wenn man das ganz bewusst aufnimmt und akzeptiert und damit arbeitet, dann sagt man am Ende ja zu sich selbst.
Ja, ja, das ist das Wunderschöne.
Das ist der Punkt.
Ja, ja. Und hattest du da ein Coaching-Tool, das dir vielleicht noch besonders in Erinnerung geblieben ist, das dir da geholfen hat, quasi dieses neue Zielbild zu entwickeln oder halt zu sagen, okay, ich weiß, es gibt andere Sachen, die mir Sicherheit geben oder einfach dieses Vertrauen zu gewinnen oder das Geldthema. Also ist dir irgendwas besonders als Tool in Erinnerung geblieben, was wir hier vielleicht auch teilen können?
Also ich muss sofort immer ans Rad des Lebens denken,
weil
ich finde, es ist ein Tool, ich nutze es auch selber sehr viel in meinen Coachings mit meinen Klienten, weil das ist ein Tool gewesen, da hatte ich den größten Aha-Effekt. Weil ich habe gesehen, ich bin zwar unzufrieden in meinem Beruf, ne? Also das war ja so das Hauptthema meiner ganzen Verwirrung. Und gleichzeitig hab ich aber auch gemerkt, dass es auch an anderen Lebensbereichen ganz schön hapert. Und ich dachte so, oh, interessant. Kreativität zum Beispiel, das hätte ich nie vergessen, da habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, Kreativität, was ist das?
Ja, stimmt.
Was meinst du denn damit?
Ja.
Ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Also ich hatte bei Kreativität auf dem Rad des Lebens, wer es noch nicht gehört hat, man schätzt halt ein von 0 bis 10, wie erfüllt man sich in diesem Lebensbereich fühlt. 0 gar nicht erfüllt, 10 super erfüllt. Ich würde sagen, bei Kreativität hatte ich eine 1, wenn überhaupt. Vielleicht war es sogar auch eine 0, weil ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Und heute, ein Jahr oder anderthalb Jahre später, würde ich sagen, Kreativität 10.
Ja. Be creative.
Be creative.
Kreativität. Sogar als Programm.
Genau, sogar als Programm entwickelt. So, Kreativität 10.
Ja, ja.
So,
ja.
Ja. Und warum? Naja, weil ich jetzt selbstständig bin. Das ist ja nicht der Weg für alle, um Gottes Willen. Aber ich kann halt sozusagen in meiner Selbstständigkeit meine ganzen Ideen, ich habe, glaube ich, in keinem Jahr so viele Ideen entwickelt wie letztes Jahr. Und die sind alle für mich und für mein Leben, für mein Business, für meine Klienten, weißt du, so für. Und es ist nicht für irgendein Unternehmen oder so. Ich war natürlich auch kreativ vorher in meinem Job, aber da war das eine ganz andere Motivation, ein ganz anderer Grund. Das Why war ein ganz anderes.
Ja.
Und jetzt ist es, weil ich sozusagen jedem dabei unterstützen will, den Weg in seine persönliche Entfaltung zu finden. Und da gehört Kreativität dazu, weil wir haben die Lösung in uns. Die ist da. Wir müssen sie nur rauslassen.
Ja.
Ja, und das ist auch wie eine Achterbahnfahrt, so eine Kreativitätsphase, weil das ist mal total toll und mal hängt man schon so überm Eisen und denkt, oh Gott, ich muss gleich brechen. Ja. Aber dieser Moment, wenn so dieser Aha-Moment kommt und dieser freie Fall, das ist einfach, ja, mind-blowing, wirklich.
Ja.
Und A, das als Coach zu erleben bei seinem Klienten, aber es auch selbst zu erleben, wenn man auf einmal denkt, oh, wow,
ja,
da liegt ja alles vor mir, ich kann ja alles erreichen. So.
Mega.
Was ist los? Ja, und das ist halt genau das, was das Rad des Lebens angestoßen hat, um
spannend
jetzt noch die Kurve zu kriegen zu deiner Frage.
Zum Tool.
Und ja, das genau, das Tool, würde ich sagen, ist zum Beginn immer total hilfreich,
ja,
weil es dir wirklich dein Leben aus einer anderen Perspektive zeigt.
Ja, cool. Ja. Auch voll schön.
Ja.
Danke dir fürs Widerspiegeln und auch eben so als Praxisbeispiel für die Menschen, wo alle, die jetzt zuhören, natürlich auch direkt zum Stift greifen können und vielleicht eh schon einen Stift parat haben und sich das mal aufzeichnen und die 10 Lebensbereiche sich anschauen. Also wirklich gerne das einfach für sich mal zu nutzen. Und ich finde ganz schön, dass wir da, also wir kommen jetzt auch so langsam zum Abschluss und ich fände es nochmal ganz spannend, so ein bisschen die Moral der Geschichte jetzt von dir zu hören, vielleicht auch nochmal zur Connection zur Bar.
Ja, oh Gott. Jetzt nochmal dahin, nochmal eine Runde.
Wir müssen jetzt leider die Bar jetzt gleich verlassen.
Ja.
Aber was würdest du denn da von der Moral aus der Geschichte jetzt so vom Thema Alkoholveränderung, Kündigung am Topf hängen ziehen? Also
auch geil.
Ja.
Das sind auf jeden Fall geile Bilder.
Ja.
Na, was sagt uns das? Es sagt uns, dass wir Grundbedürfnisse haben. Und dass wir auf diese Grundbedürfnisse Acht geben müssen. Also wenn es in meinem Leben, wenn ich eine Aufgabe in meinem Leben habe, dann, dass ich auf diese Bedürfnisse Acht gebe, sie hinterfrage und sie auch decke.
Ja.
Und zwar mit dem Richtigen.
Ja.
Und nicht mit einem Alkohol, einem Tropf, und mit irgendwelchen Sachen von außen, sondern dass ich sie in mir verändere und decke und nicht mir so viel von außen hole, sondern ganz bei mir bleibe. Und wenn ich merke, ich hänge am Tropf oder wenn ich merke, irgendwie, ich brauche immer das Bier oder immer irgendwie Alkohol, dann muss ich mich hinterfragen. Und wenn ich merke, dass ich in der Verneinung bin und mir einrede, dass es doch alles gar nicht so schlimm ist, dann sage ich herzlich willkommen im Veränderungsprozess. Und ja, schnall dich an, weil es wird runtergehen.
Ja.
Ob so oder so.
Ja.
Und die Frage ist nur, wie schnell und wie gut du da rauskommst und am Ende deiner Entfaltung gelangst. Weil das hast du völlig in der Hand. Du musst nur sozusagen hinhören.
Ja. Ja.
Wir kriegen es gezeigt, früher oder später.
Mega, mega schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Esther. Also ich bin ganz begeistert, wie wir da so unsere eigenen Ritt hier gemacht haben durch die Achterbahn der Themen, aber letztlich so auf diesen Kern, also ich glaube, einfach nochmal auch anders beleuchtet haben. Also wir freuen uns natürlich da auch über euer Feedback dazu oder eure Fragen. Und ja, es hat mega Spaß gemacht und ich hätte noch kurze Fragen so quasi zum Abschluss an dich einfach, bevor wir hier sozusagen die mentale Bar verlassen.
Mhm.
Und zwar, ich hätte noch die Frage für dich, du bist ja hier im Verrück-Dich-Podcast und da wollte ich dich einfach mal fragen, was heißt verrückt sein für dich?
Verrückt sein heißt für mich, sich immer wieder zu sich selbst zu verrücken, zu seinen eigenen Bedürfnissen und sich auch aus der Komfortzone zu verrücken. Und das ganz, ganz bewusst mit ganz viel Freude und auch Verrücktheit. Weil verrückt sein bedeutet für mich auch Spaß zu haben und Dinge auszuprobieren und einfach sich da mal reinzuwerfen in die verrückte Achterbahn der Veränderung. Und ja, dann am Ende entfaltet zu sein und glücklich zu sein.
Und was ist das Verrückteste, was du noch in deinem Leben machen möchtest?
Oh.
Wenn du es schon so schön beschrieben hast, verrückt zu sein.
Das Verrückteste, was ich machen möchte. Das Verrückteste, was ich machen möchte. Ich habe das Gefühl, ich mache schon so viele verrückte Sachen, die ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals mache.
Vielleicht ist das so ein verrückter Traum.
Nein, ich finde es nicht so verrückt, aber ich würde sehr gerne mit einem Van tatsächlich mal für sehr lange Zeit arbeitend mein Leben beschreiten. Das würde ich heute sagen, das wäre verrückt, wenn das klappen würde.
Fingers crossed.
Ja, Fingers crossed. Ich geb alles dafür, ja.
Sehr cool. Und noch dein verrücktester Tipp für die Community.
Mein verrücktester Tipp für die Community. Ja, malt euch mal die Veränderungskurve auf. Und guckt doch mal, wo ihr euch gerade im Moment befindet. Und wer nicht weiß, was die Veränderungskurve ist und die nochmal sehen will, kann gerne bei mir auf der Seite bei Instagram schauen. Da sieht man sie. Entfaltungs-Coaching. Und dann doch einfach mal in die Achterbahn und mal gucken, wo man gerade hinrauscht.
Sehr geil. Super. Da hast du schon den schönen Brückenschlag. Denn wenn die Menschen jetzt noch Fragen haben zu dir und eben, wie du schon gesagt hast, Instagram, kann man dir folgen und ja, wo kann man dir sonst schreiben oder wo können sie noch mehr von dir erfahren? Was gibt es da aktuell?
Also es gibt einmal meine Website, das ist entfaltung-coaching.com. Da gibt es ein paar Blogbeiträge, da gibt es auch meine ganzen Programme, die ich anbiete. Da kann man einen Termin mit mir vereinbaren und mir auch schreiben. Dann gibt es Instagram, da kann man sehen, was ich so am Tag mache, was gerade so ansteht. Alle Themen, die mir so einfallen, sieht man dort. Und da kann man mir natürlich auch schreiben. Facebook bin ich auch vertreten. Genau, ja. Das sind so die drei Kanäle, über die man mich erreicht.
Super cool. Wir werden auf jeden Fall auch alles in die Links reinpacken und guckt euch das an, schaut vorbei und teilt uns mit, wo ihr euch gerade befindet auf eurer verrückten Achterbahnreise.
Genau, Achterbahn der Gefühle.
Genau. Ja, liebe Esther, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für das tolle Gespräch mit dir, das Interview, all diese Impulse, Gedanken, mit dir mal wieder in der zumindest virtuellen und mentalen Bar zu sein.
Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch was mitgebracht.
Ja. Ich hoffe, wir treffen uns auch irgendwann bald mal wieder in Nürnberg.
Ja, das wäre schön. Und
also wirklich physisch vor Ort.
Ja.
Und solange, wir sind einfach weiter sowieso im Herzen verbunden und so schön. Ich bin schon gespannt, was noch alles Verrücktes kommt. Und ja, meldet euch bei uns, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Wir unterstützen sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch allen natürlich auch fürs Zuhören. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank, Esther, fürs Dabeisein und
danke
alles Liebe.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.